Radio Prag, Nachrichten.
Tschechien unterstützt die EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens. Der Staat kauft 4 neue Militärschulflugzeuge. Ein tschechisch-polnisches Team übernimmt die Ermittlungen zum Bergunglück in Stonava. Der tschechische Botschafter bei der EU, Jakub Dürr, ist mit der Kritik an der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft nicht einverstanden. Es sei taktlos, Rumänien im Voraus zu kritisieren, sagte der Diplomat gegenüber der Nachrichtenagentur CTK am Freitag. In Brüssel gehöre er zu denjenigen, die der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft aktiv helfen wollen, fügte er hinzu. Rumänien hat am 1. Januar zum ersten Mal den EU-Vorsitz übernommen. Zuvor hatte der Vorsitzende der EU-Kommission Jean-Claude Juncker Zweifel daran geäußert, ob die Regierung in Bukarest in vollem Umfang begriffen habe, was es bedeute. Das Staatsunternehmen Lompra kauft 4 Militärschulflugzeuge vom Typ L-39NG in einem Gesamtwert von 1,1 Milliarden Kronen. Der Flugzeugbauer Aero Vodochody wird die Maschinen liefern, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag mitteilte. Die Flugzeuge sollen zur Ausbildung von Militärpiloten dienen. Das Modell L-39NG knüpft an seinen Vorgänger L-39 Albatros an, von dem zwischen 1970 und 1997 über 2800 Stück gefertigt worden waren. Es wurde im Herbst vergangenen Jahres vorgestellt und soll 2020 in Serienproduktion gehen. Ein internationales tschechisch-polnisches Team aus Polizisten und Staatsanwälten übernimmt Ermittlungen zum Bergunglück in der Kohlegrube CSM in Stonava bei Karviná im Dezember letzten Jahres. Dies teilte eine Sprecherin der mährisch-schlesischen Polizei am Freitag mit. Bei einer Methangasexplosion waren 13 Bergleute ums Leben gekommen, 12 der Kumpel stammten aus Polen. 2 Aktivisten, die für den Eklat bei den Blumenniederlegungen einiger tschechischer Politiker zum Gedenken an den Beginn der Samtenen Revolution am 17. November gesorgt haben, müssen eine Geldstrafe in Höhe von jeweils 2000 Kronen bezahlen. Die Strafe wurde am Freitag vom Stadtamt im ersten Prager Stadtbezirk verhängt. Die Blumen, die von Premier Babiš, Präsident Zeman sowie vom Vizeabgeordnetenhauschef Tomio Okamura von der Rechtsaußenpartei SPD an der Gedenktafel in der Straße Národní in Prag niedergelegt wurden, wurden von Unbekannten in Mülleimer weggeworfen. Zur Tat bekannten sich später der politische Aktivist Otakar van Gemund und weitere Mitglieder der Gruppe Kaputin. Der Magistrat in Prag errichtet eine neue Funktion des Ombudsmanns für den freien Zugang zu Informationen. Der Jurist Oldřich Kužílek soll die Funktion bekleiden. Der neue Ombudsmann soll sich mit den entsprechenden Bitten der Bürger um Gewährung von Informationen befassen und den freien Zugang zu Informationen garantieren. Dies ergibt sich aus dem Material, mit dem sich der Stadtrat in der kommenden Woche befassen wird. Tennisspielerin Karolina Plíšková hat beim Turnier in Brisbane das Halbfinale erreicht. Am Freitag besiegte sie Alia Tomljanovic aus Australien mit 6:1, 1:6 und 6:1. Im Halbfinale trifft Plíšková auf die Kroatin Donna Vekitic. Der Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall. Laut dem tschechischen Hydrometeorologischen Institut können in der Nacht auf Samstag und am Samstag in manchen Regionen des Landes bis zu 20 cm Neuschnee fallen. Die Warnung gilt vor allem für das Isargebirge, den Böhmerwall, die Böhmisch-Mährische Höhe sowie das Altvatergebirge und die Beskiden. Am Samstag soll es in Tschechien auf dem meisten Gebiet bedeckt sein. Vereinzelt regnet es in Höhenlagen. Ab 800 Meter gehen die Niederschläge in Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Witam vás und herzlich willkommen. Ich darf Sie zu einer neuen Sendung von Radio Prag begrüßen, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Am Mikrofon ist für Sie Strachinja Bučan. Karel Čapek ist einer der wichtigsten Schriftsteller der tschechischen Literaturgeschichte. Seine Wurzeln hat Čapek aber in der kleinen Ortschaft Malé Svatonice in Ostböhmen. In einer guten Viertelstunde nehmen wir Sie in unserem Reiseland Tschechien genau dorthin mit. Außerdem haben wir wieder eine neue Ausgabe unseres Sprachkurses für Sie vorbereitet. Darin geht es diesmal um das tschechische Wort des Jahres. Den Anfang macht aber wie gewohnt unser Tagesecho mit folgenden Themen. Tschechien hat das vergangene Jahr im Plus abgeschlossen. Warum der Überschuss in der Staatskasse nicht bei allen auf Begeisterung trifft, erfahren Sie in unserem ersten Bericht. Für unseren zweiten Beitrag müssen Sie sich dann warm anziehen. Wir nehmen Sie nämlich mit in die Antarktis. Viel Spaß bei unserer Sendung und bleiben Sie dran. Das neue Jahr beginnt nicht schlecht für Tschechien. Die tschechische Finanzministerin Alena Schillerová trat am Donnerstag nämlich mit guten Nachrichten vor die Journalisten. Ihr zufolge wurde der Staatshaushalt im vergangenen Jahr mit einem Einnahmeüberschuss abgeschlossen. Die Opposition schloss sich dem Jubelchor jedoch nicht an. Lothar Martin berichtet.
Seit dem Einstieg des Unternehmers und Multimilliardärs Andrej Babiš in die Regierungspolitik im Januar 2014 hat sich die Herangehensweise an die Haushaltsplanung grundlegend geändert. Schon als Finanzminister ließ Babiš stets sehr konservative Jahresentwürfe ausarbeiten, die zudem einen gewissen Spielraum in sich bargen. Im Jahr 2016 wurde unter seiner Führung erstmals seit langer Zeit ein positives Haushaltsergebnis eingefahren. Und seine Nachfolgerin im Amt, Finanzministerin Alena Schillerová, präsentierte am Donnerstag erneut ein Plus in der Abrechnung. Tschechien habe im Jahr 2018 einen Haushaltsüberschuss von 2,9 Milliarden Kronen, das sind 113 Millionen Euro, erzielt, sagte Schillerová und ergänzte: Das Jahr 2018 sei mit einem Plus in Höhe von 1,6% des Bruttoinlandsproduktes abgeschlossen worden und dies sei eine sehr eindeutige Zahl, so Schillerová. Christdemokratenchef Pavel Belobradek hielt dem jedoch entgegen, dass sich das Finanzministerium nun schon seit 5 Jahren stets desselben Buchhaltertricks bediene. Man kündige immer ein ziemlich hohes Defizit an, um bei der Endabrechnung gut dastehen und gefeiert werden zu können, so Bielobradek. Der UDS-Abgeordnete Jan Skopeček geht sogar noch einen Schritt weiter.
Schon seit mehreren Jahren kritisieren wir, dass die Regierung dem Parlament Entwürfe zum Staatshaushalt vorlegt, die nicht der Realität entsprechen. Für mich ist das eine Missachtung der Gesetze, denn der Staatshaushalt wird wie ein Gesetz verabschiedet. Und aufgrund der Billigung der Entwürfe durch das Abgeordnetenhaus sehe ich darin auch eine Respektlosigkeit gegenüber den Bürgern des Landes.
Andere Oppositionsparteien verwiesen darauf, dass das positive Ergebnis auf Faktoren basiere, die die Regierung gar nicht beeinflussen könne. Mikuláš Ferjenčík ist Abgeordneter der Piraten. Seiner Meinung nach wurde der Haushalt getragen von der niedrigen Arbeitslosigkeit und dem Anstieg der Löhne in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. Das habe zu höheren Steuer- und Sozialabgaben geführt. Die ebenso gestiegene Binnennachfrage habe zudem eine höhere Mehrwertsteuersumme in die Kassen gespült. Dem Einnahmenzuwachs habe man jedoch keine zukunftsorientierten Entscheidungen folgen lassen, moniert Ferjenčík.
Zu kritisieren ist, dass wir nach wie vor zu wenig investieren. Für Investitionen werden immer noch weit unter 10% des Bruttoinlandsproduktes ausgegeben, auch wenn es einige Verbesserungen gibt. Etwas mehr ausgeschöpft wurden zwar die EU-Fonds, doch auch da gibt es noch Reserven.
Babišs schärfster Widersacher im Parlament ist seit langem der Top-09-Abgeordnete Miroslav Kalousek. Der ehemalige Finanzminister beanstandet, dass den Mehreinnahmen auch viel höhere Ausgaben gegenüberstehen.
Die Regierung hat über 36 Milliarden Kronen mehr ausgegeben, als es ihr das Abgeordnetenhaus im verabschiedeten Haushaltsgesetz erlaubt hat. Die Regierung verschwendet Geld, wo sie nur kann. Sie denkt nicht an die Zukunft und sie pfeift auf die Gesetze.
Diese Kritik hat Alena Schillerová indes zurückgewiesen. Sie unterstrich vielmehr, dass ihr Ressort den zweitbesten Wert seit 1996 erzielt habe. Außerdem habe die Schuldenlast leicht reduziert werden können, erklärte die Finanzministerin.
Soweit der Beitrag von Lothar Martin. In den ersten 3 Monaten jedes Jahres sind Wissenschaftler aus Brünn in der Antarktis. Dort erforschen sie langfristig den Klimawandel. Erstmals wird dieses Jahr aber noch eine zweite Gruppe in die Südpolarregion aufbrechen. Till Janzer berichtet.
Michaela Maretschkova fährt zum dritten Mal mit. Ziel ist erneut die Georg-Mendel-Polarstation. Diese tschechische Basis liegt auf der James-Ross-Insel vor der nordöstlichen Spitze der antarktischen Halbinsel. Die Biologin packt ihr Gepäck. Sie hält einen GPS-Gerät hoch und eine Sonde. Mit letzterer werde der Sauerstoffgehalt in den Seen gemessen, sagt die junge Wissenschaftlerin. Maretschkova ist eine von drei Frauen im Team. Insgesamt werden diesmal 13 Personen auf der Gregor-Mendel-Polarstation verbringen. Sie wollen vor allem die Phänomene des Klimawandels dokumentieren. Dazu gehören neben der Gletscherschmelze auch Veränderungen im Wasser von teils zugefrorenen antarktischen Seen. Zudem taut der Permafrostboden teilweise auf. Das wiederum beeinflusst die Mikrobiologie, mit der sich Michaela Maretschkova besonders beschäftigt. Sie zeigt ein weiteres kleines Gerät. Das müsse man einfach nur an die Flechten und Moose halten und durch die Strahlung werde dann die Photosynthese gemessen, erläutert die Forscherin. Mit im Gepäck hat Michaela Maretschkova zudem einige Teebeutel. Auf den Kartons steht nicht aufbrühen. Diese Beutel dienen nämlich einem weltweiten Experiment.
Sie werden in der Erde vergraben. Zu Ende des Aufenthalts gräbt man sie wieder aus und wiegt sie. Damit wird festgestellt, wie viel Prozent des Tees sich während der Zeit zersetzt hat. Unter anderem werde ich Teebeutel von der Expedition des vergangenen Jahres wieder ausgraben müssen.
Diese findet Maretschkova anhand der GPS-Daten wieder. Die Beutel dienen dazu, die Bodenaktivität zu messen und auch die CO2-Emissionen. Die Methode ist wissenschaftlich anerkannt und soll Daten liefern aus vielen Gegenden der Welt. Rund 3 Monate lang bleiben die Wissenschaftler aus Brünn in der Südpolarregion. Sie knüpfen an die Arbeit vieler Vorgänger an, wie Expeditionsleiter Daniel Niewild sagt.
Mehr als 100 tschechische und slowakische Wissenschaftler waren schon dort. Wir haben unsere ersten Expeditionsreisen an diesen Ort unternommen, noch bevor die Station gebaut und dann 2007 offiziell eröffnet wurde.
Dieses Mal wird es aber noch eine zweite Fahrt geben. Sie führt auf die südlichen Shetlandinseln. Dort hat die Masaryk-Universität eine private Station gemietet. Der Abenteurer Jaroslav Pavlicek hat sie vor mehr als 30 Jahren auf der Nelson-Insel angelegt. Nun müsse dort zunächst Ordnung geschaffen werden, sagt Daniel Niewild.
An die südlichen Shetland-Inseln wird jede Menge Unrat angeschwemmt. Vor allem gelangt Plastik aus dem Südpazifik durch die Meeresströmung dahin. Jaroslav Pavlicek hat dieses gesammelt und aufgehoben. Dieser Haufen muss ökologisch entsorgt werden.
Dazu wird sich Ende Januar ein 6-köpfiges Team auf den Weg machen. Die erste Forschergruppe ist aber schon an diesem Freitag zu ihrer beschwerlichen Reise in die Antarktis gestartet. Zunächst geht es per Linienflüge bis nach Punta Arenas in Patagonien. Von dort nimmt sie ein weiteres Flugzeug auf die König-Georg-Insel mit. Das ehemalige chilenische Kriegsschiff Achilles bringt die 13 Tschechinnen und Tschechen dann noch näher an ihr Ziel. Doch das letzte Stück kann nur mit einem Hubschrauber bewältigt werden.
Till Janzer hat sie mitgenommen in die Antarktis. Nun aber zu unserem Sprachkurs. Das tschechische Wort des Jahres kommt aus der Politik, hat aber auch viel mit dem Lieblingsvierbeiner der Tschechen zu tun. Im folgenden Sprachkurs erklärt Ihnen Markéta Kachlíková, was man denn unter einem Rambohafík verstehen soll.
Scheint, dass die Leser der Tageszeitung Lidové Noviny bei der Abstimmung in diesem Jahr eher auf Scherz und Unterhaltung aus waren, als nach einem Wort gesucht haben, das das zurückliegende Jahr am meisten geprägt hat. Denn zum Sieger wurde mit 25,7% der Stimmen
Rambohafík.
So heißt der Hund der ehemaligen Verteidigungsministerin Karla Schlechtowa. Sie sorgte für einen Skandal, nachdem sie ihren Pudel am Grab des unbekannten Soldaten an der nationalen Gedenkstätte auf dem Prager Witkow-Hügel fotografiert hatte. Die Veröffentlichung des Bildes war eine der vielen Verfehlungen, die zum Ende ihrer politischen Karriere führten.
Rambo Hafík
ist bei weitem kein typischer Hundename in Tschechien. Es handelt sich um eine Zusammensetzung aus Rambo, dem bekannten amerikanischen Actionfilmhelden, und
Hafík,
also einem Hund in der Kindersprache, dem Wow Wow. Das Stimmenverhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Platz in der Umfrage war relativ nah beieinander. Mit 24,3% punktete Präsident Miloš Zeman, dessen Aussagen übrigens häufig die Umfrage dominieren. Dieses Mal setzte er sich mit seiner Schimpfbezeichnung für den Inlandsnachrichtendienst BIS durch. Zeman nannte dessen Mitarbeiter
Čučkaři.
Dieses Wort ist nicht einmal den tschechischen Muttersprachlern allgemein bekannt. Man muss nachschlagen, um zu erfahren, dass es aus Mähren stammt und dort unfähige und ungeschickte Menschen bezeichnet. Auf Platz 3 landete der international verständliche Begriff Brexit.
Brexit.
Mit mehr Ernst haben sich die Redakteure der Zeitung an die Wahl des Wortes des Jahres gemacht. Sie kamen auf die Dürre.
Sucho.
Für den prägenden Begriff des Jahres 2018. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Markéta Kachlíková war das mit ihrem Sprachkurs. Sie sind immer noch bei Radio Prag, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks, auf Deutsch. Malé Svatoňovice ist eine Gemeinde am Fuße des Habichtgebirges in Ostböhmen. Sie hat heute etwa 1500 Einwohner und wäre vielleicht kein bekannter Begriff, wenn dort nicht der weltberühmte Autor Karel Čapek zur Welt gekommen wäre. Markéta Kachlíková führt sie in den folgenden Minuten in Čapeks Geburtsort.
Reiseland Tschechien.
Svatoňovice liegt in einer Hügellandschaft östlich von Trutnov. Anfang des 18. Jahrhunderts stieß man dort auf Heilquellen. Dies machte den Ort zum ersten Mal beliebt. Es wurde eine Wasserheilanstalt gegründet. Zudem entwickelte sich Svatoňovice zu einem bedeutenden Marienwallfahrtsort. Dann wurden Ende des 18. Jahrhunderts östlich des Dorfes Steinkohlevorkommen entdeckt und die Kohleförderung begann. Und als drittes sorgte der weltberühmte Schriftsteller, Dramatiker und Journalist Karel Čapek für die Bekanntheit des Ortes. Am 9. Januar 1890 wurde er in der Kur- und der Bergbausiedlung geboren. Ein Museum, ein Denkmal im Park sowie eine Gedenktafel am Wohnhaus der Familie Čapek erinnern dort heute an ihn. Das Museum ist in dem Haus untergebracht, in dem Čapeks Vater, der Arzt Antonín Čapek, eine Wohnung gemietet hatte. Vladimíra Odrobiňáková leitet die Gedenkstätte.
Wir stehen direkt in den Räumlichkeiten, in die der Arzt Antonín Čapek und seine Frau Božena Čapková im Jahr 1882 eingezogen sind. Hier haben sie ihr Familienleben gestartet. Während der Zeit in Malé Svatoňovice wurden alle ihre drei Kinder geboren.
Die älteste Schwester Helena und der ältere Bruder Josef erblickten allerdings im nahen Hronov das Licht der Welt, wo die Mutter von Božena Čapková wohnte.
Der jüngste Karel Čapek war der einzige, der hier bei uns in Malé Svatoňovice geboren wurde, und zwar am 9. Januar 1890. Es fiel damals viel Schnee und die Mutter konnte daher nicht nach Hronov fahren, um dort ihr Kind zu gebären. Die winterliche Natur hat also dafür gesorgt, dass ich Malé Svatoňovice heute als Geburtsort des berühmten Schriftstellers rühmen darf.
Die Familie bewohnte eine Zweizimmer-Dienstwohnung am Markt. Doch als der jüngste Sohn Karel Čapek nur 6 Monate alt war, zog sie in die naheliegende Kleinstadt Opice weiter.
Dr. Antonín Čapek sehnte sich nach seiner eigenen Arztpraxis. Er war hier in Malé Svatoňovice im Dienste des Fürsten, und zwar als Arzt für die Bergleute und als Badearzt. Denn dieses Gebäude gehörte früher dem Gemeindebad. Oben im ersten Stockwerk wurden Kurgäste in kleinen Zimmern untergebracht. Die Möglichkeit, eine selbstständige Arztpraxis zu gründen, wurde sich in Upice, etwa 7 Kilometer von hier entfernt. Antonín Čapek ließ dort sein eigenes Haus erbauen und hat dort im Juli 1890 seine Praxis eröffnet.
Čapek narodil 1890 v červenci.
Bis heute kennen fast alle tschechischen Kinder die Märchen von Čapek, die er 1932 schrieb. Malé Svatoňovice und seine Umgebung inspirierten den Autor beim Verfassen. Die Märchen spielen nämlich in der Heimatregion des Autors.
Die übernatürlichen Wesen, die Čapek auftreten lässt, wurden in reale Orte verpflanzt. So gibt es bei uns zum Beispiel die Höhle des Räuberhauptmanns Luderando. Und auch der hiesige Aussichtsturm Žaltman taucht in seinen Märchen auf.
Žaltman, rozhledna, to všechno se objevuje a nejenom v pohádkách Karla Čapka.
Im Haus am Markt, in dem Karel Čapek die ersten 6 Monate seines Lebens verbrachte, wurde bereits 1946 ein Museum eingerichtet. Es ist sowohl dem Schriftsteller als auch seinem Bruder, dem Maler und Dichter Josef Čapek, gewidmet. In 2 selbstständigen Ausstellungen auf 2 Etagen werden sie porträtiert.
Schwerpunkt der Museumssammlung sind Originaldokumente. Da sind unter anderem einige Handschriften von Karel Čapek, aber auch von seinem Vater Antonín. Wir haben hier verschiedene Dokumente, Familienfotos und Reisebilder sowie Ausschnitte aus den literarischen Werken und Arbeiten von Karel Čapek.
Vladimíra Odrobiňáková hebt das Schulzeugnis von Karel Čapek aus der 2. Klasse hervor.
Das Zeugnis gefällt vor allem den Kindern. Sie erfahren, dass Karel im ersten Quartal in Schreiben und in Orthographie die Note 3 bekommen hat. Die Kinder zeigen dies dann häufig ihren Eltern. Schaut mal, auch Karel Čapek hatte eine 3. Andere Dokumente zeigen die Vielseitigkeit von Karel Čapek sowie das große Interesse der Öffentlichkeit für seine Person. Wir zeigen Ansichtskarten, die er von unbekannten Menschen erhalten hat. Des Weiteren findet man hier seine Notizen, zum Beispiel zu seinen Übersetzungen. Kleinen Museumsbesuchen zeigen wir seine Kinderbücher, zum Beispiel das Buch Budlenka, das wenig bekannt ist, und den Erwachsenen seine anderen Werke.
Máme takto představené a to je třeba například dílo z 20. let Hra RUR.
Die Museumsleiterin zeigt unter anderem sein Theaterstück RUR aus den 1920er Jahren. Auf dieses Werk bezieht sich auch eines der bekanntesten Ausstellungsstücke, ein kleiner Roboter mit dem Gesicht von Karel Čapek. Der Bohemist und Theaterwissenschaftler Hasan Zahirovic erklärt den Hintergrund.
Karel Čapek besuchte 1924 England und brachte von dort den Roboter mit nach Hause. Er hatte ihn in einem Theater bekommen. Ich vermute, dass es 3 solche Roboter gab. Der eine befand sich in der Čapek-Villa in Prag. Auf einem Foto, das Karel Čapek zeigt, wie er die Blumen auf dem Fensterbrett gießt, ist dieser Roboter zu sehen. Er ist bei einer Ausstellung leider verloren gegangen. Ein zweites Exemplar stand auf seinem Arbeitstisch. Es handelte sich um dasselbe Modell.
Die Familie Čapek wohnte 17 Jahre lang im nahen Upice. In ihrem damaligen Haus befinden sich heute Büros der tschechischen Polizei. Interessenten können aber das Erdgeschoss besichtigen, in dem Antonín Čapek seine Arztpraxis betrieb. Zudem ist eine kleine Ausstellung im Museum von Upice der Familie gewidmet. Die Geschwister Čapek und ihre Mutter sind aber öfter zu Besuch nach Malé Svatoňovice gefahren. Am Markt, dem heutigen Karel Čapek-Platz, steht die Wallfahrtskirche der sieben Freuden der Jungfrau Maria. Auch sie ist mit dem Leben von Karel Čapek verbunden.
Karel Čapek ist von seiner Mutter häufig hierher mitgenommen worden, als die Familie bereits in Úpice wohnte. In Malé Svatoňovice fanden bekannte Wallfahrten statt. Einige Dokumente erinnern daran, dass Čapeks Mutter einst einen Brustabguss aus Wachs als Opfergabe dorthin brachte, um für Karels Gesundheit zu beten. Er litt schon als Kind an Lungenerkrankungen und Bronchitis.
Gerade an den Folgen einer Lungenentzündung ist der Autor von Weltformat vor 80 Jahren gestorben, am 25. Dezember 1938. Als Erwachsener besuchte Čapek oft die Gegend seiner Kinderjahre. So kam er zum Beispiel 1925 mit seiner künftigen Frau Olga Scheinflugová nach Malé Svatoňovice. Sie trat in der Rolle der Mimi in seinem Stück »Die Räuber« auf. Die Inszenierung sei vom dortigen Laientheater aufgeführt worden, sagt Vladimíra Odrobiňáková.
Alle drei Kinder Čapek reisten oft in diese Region, zu den Wallfahrten, aber auch um zu wandern. Die Naturschönheiten des Habichtgebirges wollen einfach bei Ausflügen erkundet werden.
Direkt in Malé Svatoňovice lädt der sogenannte Mariengarten zu einem Besuch ein. Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt. Ursprünglich standen dort sieben Kapellen mit der Darstellung der sieben Freuden Mariens. Später entstand auch ein Kreuzweg. Von der höchsten Kapelle bietet sich ein schöner Blick in die Umgebung. Und unter dem Hang verbirgt sich der Eingang in einen der ehemaligen Steinkohlestollen. Noch schönere Aussichten hat man von den Aussichtstürmen auf den beiden höchsten Punkten des Habichtgebirges, dem Schaltmann und dem Markauschkamm.
Markéta Kachlíková hat sie mit nach Malé Svatoňovice genommen und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Schauen Sie doch auch einmal auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter vorbei. Dort finden Sie immer die aktuellsten Informationen aus Tschechien. Am Mikrofon war für Sie Strachinja Bučan. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks, auf Deutsch.